Hallo miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt.
Der Wald lässt sich nicht rasch ändern. Also, um einen Wald umzukrempeln, wenn das nach heutigen Vorstellungen einigermaßen nachhaltig sollte, man muss halt Bäume gleich wachsen lassen, oder? Dann dauert das vielleicht 100 Jahre oder 200 Jahre. Und das heisst, der aktuelle Wald hinkt immer dem Bedürfnis recht hinterher.
Als ich letztes Jahr angefangen habe, mich ins Thema Wald einzuschaffen, hatte ich Glück gehabt. Ganz am Anfang meiner Recherche habe ich einen der wichtigsten Spezialisten kennengelernt. Der Peter Brang vom ETH-Institut für Wald, Schnee und Landschaft ist einer der grossen Experten unter anderem für den Wald im Klimawandel. Ich bin im Frühling zu ihm nach Birmensdorf gereist und habe länger mit ihm über den Wald reden können. Wir haben abgemacht, dass wir im Sommer in einen von den vielen Wäldern gehen, wo er nicht nur als Waldliebhaber, sondern auch als Forscher gut kennt hat. Zu deren Exkursion ist es leider nicht mehr gekommen. Der Peter Brang ist im Sommer überraschend und vor seiner Zeit gestorben. Dass ich das Gespräch mit ihm in seinem Büro jetzt veröffentlichen tue, hat darum eine besondere Bedeutung bekommen. Was der Peter Brang da sagt, ist nicht nur eine wertvolle Expertenmeinung, es ist im Kleinen auch ein Vermächtnis und ja diesmal wenig geschnitten, denn das Interview ist ohne viel Firlefanz sehr spannend. Vorausschicken möchte ich nur so viel. Ich habe vor dem Besuch beim Peter Brang ein Buchkapitel von ihm gelesen. In Bergwälder auf dem Weg zur Wildnis beschreibt er viele Beispiele von Schutzwäldern, die in unserem Land mit den Alpen ja so besonders wichtig sind. Er schaut zum Teil weit zurück in die Vergangenheit von diesen Wäldern in diesem Kapitel und wie sie sich seither weiterentwickelt haben. Der Mensch hat so gut wie überall eingegriffen. Nicht immer auf eine gute Art. Manchmal hat er später die Fehler von der Vergangenheit wieder korrigieren müssen. Mit dem Klimawandel sind wir aber wieder an einem Punkt, wo wir reagieren müssen und je nachdem ganz bewusst auch nicht. Der Peter Brang hat dazu eine differenzierte Meinung gehabt. Ganz bescheiden hat er aber auch gemeint, dass auch wir erst später sehen, ob wir die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
Sie haben vorhin von Misswirtschaft geredet. Das Problem ist natürlich, wenn sich die Bedürfnisse relativ rasch ändern. Und darum ist es natürlich einfach dann zu sagen, Misswirtschaft, oder? Aber eigentlich muss man verstehen, ja, die Fichtenpflanzungen, die wir jetzt hier haben, die sind um 1900 oder noch bis vielleicht 1960 gemacht worden, aber mit ganz anderer Bedürfnislage. Und das kann man nicht einfach von heute auf morgen kehren, oder? Also das schönste Beispiel dazu, finde ich, das hat es aus Schweden gegeben, ist leider nicht aus der Schweiz, aber die schwedische Marine hat auf der Insel Öland, glaube ich, das war, hat sie Eichen gepflanzt um 1810-20 für die Marine, oder? Also Masten und Schiffe und so weiter, oder? Und irgendwie um 1990 oder so ist dann das Waldministerium gekommen und hat gesagt, du, ich könnte das Zeug holen, es ist reif. Also es wird komportiert, oder?
Also man hat dort mal eine Art, wirklich für die Zukunft geplant.
Ja, natürlich haben wir geplant, ja genau. Aber natürlich für eine Zukunft aus der damaligen Perspektive. Das sehen wir aber natürlich auch bei uns. Also ich meine, die Eichenwälder, die sind eigentlich noch aus einer halb agrarischen Nutzung raus, oder? Mit der Soja und so, dass man die Eichen gefördert hat im Mittelland. Und nachher würde ich sagen, ist das ein bisschen zu einer Liebhaberei von der Förster gekommen, weil das hat so ein bisschen als die hohe Kunst der Waldbewirtschaftung gegolten, wenn man Eichen aufbringt. Und das ist ja nicht einfach.
Was ist schwieriger daran?
Ja, es ist ein bisschen. Eigentlich hat sie, wenn man einfach den Wald wachsen lässt, keine Chance gegen Buchen. Und das hat mit dem Wachstum zu tun, die ist nicht so wahnsinnig schnell, es hat aber auch damit zu tun, dass sie gegen Schnee empfindlich ist. Also es gibt schon Gründe, wieso die Buche bei uns so stark ist, oder? Mindestens heute noch, oder? Also sie geht dann einfach um, die verträgt das nicht in der Jugend. Und heute würde man sagen, ja, eigentlich eine super Biodiversität, oder? Das ist der Baum, der am meisten dran hat. Aber eigentlich ist er ein Kulturprodukt. Dort sieht man, wie sich sozusagen im gleichen Objekt sich ganz verschiedene Bedürfnisse spiegelt.
Ja, und eigentlich fast schon Kulturgeschichten oder Landwirtschaftsgeschichten, also, und eben Wirtschaftsgeschichten auch, oder? Ich habe das Buch gelesen von der Susan Simard. Die ist sehr bekannt worden, weil sie den Begriff vom Wood World Web entwickelt hat. Und sie hat in einer kanadischen Forstfirma geschafft und hat dann dort ist zuständig für die Aufforstung. Mhm. Und die haben ganz klare Politiken gehabt, was man pflanzt und was, wie man so forsten soll. Und das ist meistens nicht funktioniert. Es ist klar gewesen, man hat dort im Sinne vom Rentabilitätsdenken vor allem schnell wachsende Nadelbäume wollen, wo man nachher in der Holzwirtschaft gut können brauchen, also vom Markt, beim Gemüse bauen und so weiter. Und hat dann einfach gefunden, ja, dass die anderen, die Laubbäume daneben dran, sind verzichtbar. Ohne zu verstehen, dass die eigentlich eine Pflanzengemeinschaft bilden über die Mykorrhiza-Pilze. Und das sind ganz interessante Geschichten auch, wo wenn man sieht, es hat wie auch Ideologien gegeben.
Natürlich, die gibt es. Und es wär schön, wenn man für sich selber könnte objektiv feststellen, sozusagen, in welchen Ideologien oder Narrativen man im Moment gerade verfangen ist. Weil ich bin überzeugt, in 10 Jahren, wenn ich dann noch da bin, werde ich das ändern können beurteilen. Immer aus dem Aktuellen gelingt einem das ja nicht. Oder? Man ist ja eigentlich in dem gefangen. Und jetzt auch, gerade was Sie gesagt haben, von dem Wood Wide Web oder so. Genau. Ja, ja genau. Genau. So, also das hat eine wissenschaftliche Basis, das ist tatsächlich so, aber es ist auch Teil von einer Ideologie. Also es wird dann auch überspitzt, oder? Dass alles mit allem zusammenhängt, der Wald eine wunderbare Gemeinschaft ist und so. Und das ist dann das Narrativ von der heilen Natur, man könnte es so sagen. Oder? Das ist nicht eine objektive Betrachtung. Also in den borealen Nadelwäldern, da passieren von Natur aus ökologische Störungen über 10'000 oder 100'000 von Hektar mit diesen Waldbränden, oder? Und ja, das ist nicht heile Natur, oder? Das ist eine sehr disruptive Natur. Und der Aspekt hat sie natürlich auch Natur.
Genau, also es hat sehr wahrscheinlich, wie Sie sagen, nie eine heile Natur gegeben. Wir haben Eiszeiten gehabt, die Sachen zerstört haben.
Ja,
wir haben Vulkane gehabt, die Zivilisationen sogar, oder sagen wir, sicher Siedlungen zerstört haben. Es gibt ganz viele solche Ereignisse, Extinction-Events, noch vor dem Mensch. Aber ich glaube, es ist relativ wichtig, dass der Mensch jetzt vor der Verantwortung für
das. Das ist es so. Nein, das ist klar. Ja, das ist natürlich etwas anderes. Also, wie soll ich sagen, man redet ja vom Anthropozän, oder? Also, ja, ist klar.
Ja.
Wir haben das erste Mal in der Geschichte die Möglichkeit, ja, den Planet eigentlich wirklich zu beeinflussen, maßgeblich.
Ich habe Peter Brang natürlich auch gefragt, ob wir uns um die Wälder Sorgen machen müssen vor dem Hintergrund vom Klimawandel. Ja, hat er gemeint, vor allem wegen der Bergwälder, wenn die zu alt werden. Dann ist es nämlich möglich, dass Stürme die älteren Bäume umhauen, und zwar nicht einfach, weil sie alt sind, sondern weil ihre Kronen weiter oben sind als bei den Jüngeren und vom Sturm verwutscht werden. Es nutzt also bei gewissen Wäldern, wenn man sie nutzt. Das heisst, wenn man ab und zu einen Baum fällt.
Also wir nutzen ja im Mittelland den Zuwachs, den die Wälder jedes Jahr machen, etwa, vielleicht zum Teil sogar ein bisschen mehr. In den Bergwäldern ist das anders. Dort ist es auch, in den Schutzwäldern ist es so, dass eigentlich langfristig sehen, wenn das jetzt, wenn man das einfach verlängern in die Zukunft, was man heute macht, dann müssten dort immer mehr Bäume stehen und immer mehr dicke Bäume stehen. Also man kommt sozusagen nicht nach. Man kann das sagen, um den Wald ein bisschen jünger zu halten. Und das ist aber auch nicht Philosophie, dass man das eigentlich möchte. Also es gibt zum Beispiel keine Vorstellung, dass die Wälder einen bestimmten Vorrat an Biomasse, die Förster reden dann von Holzvorrat, haben. Das ist gerade in den Schutzwäldern ist das eigentlich nicht relevant. Relevant ist, dass die Schutzwirkung immer über einem gewissen Niveau ist. Oder? Und wie die Struktur dann aussieht von dem Wald, wie viele Bäume dort können stehen, dicke oder dünne, das richtet sich an den Anforderungen an den Schutz aus. Und das ist tatsächlich so, man nutzt den Zuwachs nicht. Also das heisst, da steht immer mehr Biomasse. Da kommt noch dazu, dass es natürlich in den Bergwäldern auch einen rechten Anteil gibt, wo schon seit Jahrzehnten nicht genutzt wird. Also ich glaube, es sind etwa 20%, die seit mindestens 50 Jahren nie genutzt worden sind. Und der Anteil nimmt zu. Das sind sozusagen die heimlichen Waldreservate. Also viele von denen sind nicht als Waldreservat mit Nutzungsverbot deklariert. Aber ja, man macht einfach nicht.
Ist das aber ein Risiko für seine Schutzfunktion? Also ist die mehr oder weniger stark, je nachdem, ob man ihn jetzt bewirtschaftet, ob man Bäume rausholt aus dem Schutzwald oder nicht?
Ich würde sagen, generell ja, aber es gibt Ausnahmen. Also es gibt auch Wälder, wo sie mit irgendwelchen Massnahmen eigentlich nichts verbessern können. Die kann man auch einfach gerade sein lassen. Und das ist auch in der Schweizer Anleitungen für die Bewirtschaftung der Schutzwälder. Das ist jetzt gerade da, das ist so ein dicker Ordner, aber das ist nur das erste Exemplar. Das ist so eine aktuellere Fassung. Das ist dort klar verankert. Also auch, man tut sich immer überlegen, in welchem Zustand ist der Wald heute? Wo geht der her, wenn ich nichts mache? Über 10 oder 50 Jahre. Also man schaut die relativ weit voraus. Nachher vergleicht man das auch mit Anforderungen, also wie es würde idealerweise oder minimal mit Minimalstandort aussehen. Und dann gibt es Massnahmen, die dann könnten eher in die Richtung lenken, die dann aber auch noch verhältnismäßig sein. Und dann am Schluss entscheidet man, okay, was machen wir? Und das kann dann sein von, ja, man geht wirklich Holz nutzen, macht Lücken, damit der Wald sich wieder neu verjüngt oder damit vielleicht auch andere Baumarten sich verjüngen. Das kann das sein. Das kann aber auch sein, dass man sagt, es ist unverhältnismäßig, da irgendetwas zu machen. Man könnte, ja, es bringt nichts. Also das sozusagen, das No-Management ist wirklich auch eingeplant. Und das hängt damit zusammen, dass das natürlich auch kostet. Also das Management in den Gebirgswäldern, wenn Sie mit Förster reden, dann werden Ihnen oft sagen, wenn wir nicht die Finanzhilfe hätten für die Schutzwaldpflege, dann würden wir praktisch kein Holz nutzen. Die Wälder würden einfach sein gelassen. Generell ist das schon so, dass es, weil Sie haben ja gefragt, ob man muss bewirtschaften. Man hat nach bestem Wissen und Gewissen, also einfach nach dem Kenntnisstand, das hat man alles zusammengenommen und ist zum Schluss gekommen, ja, es bringt etwas für die Schutzwirkung. Das heisst aber natürlich nicht, dass man im Einzelfall nachher eine Garantie hat, dass irgendeine Massnahme genau das bewirkt, was man möchte. Aber ich glaube, das ist auch in anderen Bereichen so, als auch im medizinischen Bereich, oder? Also so eine Unsicherheit über die Wirksamkeit von dem, was man tut, die bleibt natürlich immer.
Ja, was wir halt eben jetzt zusätzlich noch haben, ist, und das ist eben sehr schwierig im Zusammenhang mit der Wälder, ist die Beschleunigung. Wenn es tatsächlich eine andere Form von Käfer kommt, die einen anderen Typus von Baum schädigt und dort mit ganzen Haufen Bäumen kaputt gehen, man ist also auf eine Art im Zugzwang im Moment. Man muss immer irgendwie auf etwas reagieren, wo man vielleicht vorher nicht im Detail alles gewusst hat, dass das passieren könnte, weil es vielleicht nicht vorhersehbar war. Und plötzlich hat man dann ein Risiko im Wald, oder? Und muss dann relativ schnell eigentlich reagieren. Und in einem von ihren Fallbeispielen habe ich dann gelesen, am besten Fall dann eigentlich so absichern, indem man Diversität schafft im Wald.
Genau. Also eigentlich heisst das zuerst noch etwas anderes. Ich bin jetzt letztens wieder dort, gerade gestern bin ich in Lutherbrunnen gewesen und auch noch im Muttatal. Es war ziemlich ein Reisetag gewesen und ich bin dann tatsächlich wieder beeindruckt gewesen, beim Schauen aus dem Zugfenster, wie vielfältig die Wälder schon zusammengesetzt sind. Das ist in diesem Jahr extrem schön zu beobachten, weil der Austriebszustand ja über längere Zeit konserviert wird und die Bäume wirklich sehr unterschiedlich schnell austreiben. Und eben da ist eine wahnsinnige Vielfalt da. Und das Erste ist, dass man die bestehende Vielfalt erhalten und nicht vermindert durch Bewirtschaftung. Also über viele Gebirgswälder mache ich mich dort eigentlich keine Sorgen, oder? Sogar wenn es jetzt, das Schreckensszenario, oder? Der Buchenmörderkäfer, wenn jetzt der käme, den gibt es eigentlich nicht, oder? Aber es könnte ja sein, dass der einwandert und plötzlich haben wir den da und es geht den Buchen an den Kragen. Aber er steht noch viel anders. Oder? Also in sehr vielen Schweizer Wäldern, die sind eben nicht rein. Sie sind von Natur aus gemischt zum Teil und sie sind auch menschengemacht, ziemlich gemischt. Und noch besser sieht es aus, wenn man dann auf die Verjüngung anschaut. Also wenn man anschaut, was an Vielfalt kommt, wenn neu mit einer Lücke geschaffen wird, dann staunt man. Vorgestern gerade habe ich gesehen an einem Kurs, wo es um die Anpassung vom Wald am Klimawandel gegangen ist, bei Martini, dass man im Buchenbestand, das war ein Schutzwald, wo nur noch ganz dicke Bäume gestanden sind und eigentlich der Wald vor allem aus Luft bestanden hat, dass die Steine haben einfach zwischen den sehr wenigen noch dicken Bäumen sehr viel Platz gefunden, zum runtergehen. Man wollte eigentlich einen jüngeren mit mehr Stämmen, also mehr Hindernissen, oder? Und man hat angefangen, da, ja, den Wald verjüngen. Das heisst ganz konkret, dicke Buchen wegschneiden. Und was jetzt darunter kommt, das ist eine Vielfalt von etwa 10 Baumarten. Einfach von Natur aus. Oder die Samenbäume, die sind irgendwo rum. Und die Vielfalt, die kommt von alleine. Also das ist sozusagen die erste Massnahme, dass man die bestehende Vielfalt behaltet. Und das Zweite ist dann schon, dass in Fällen, wo das nicht garantiert ist, oder dass man sich dann dort überlegt, könnte man die Vielfalt erhöhen? Da gibt es schon ein Beispiel, oder? Also in den Alpen besonders gibt es reine Fichtenbestände, auch von Natur aus. Dort wächst vielleicht noch eine Weide oder ein Vogelbeere oder eine Birke oder so etwas, aber das sind alles Baumarten, die zum Beispiel gegen Lawinen eigentlich nicht viel wirken. Die rauschen einfach durch dort. Also es braucht eigentlich Nadelbäume. Und wenn sie dann dort nichts anderes haben, dann machen sie sich schon Gedanken, ja, könnte man die Diversität nicht erhöhen. Und das heisst dann vielfach, dass man mindestens punktuell mal auch etwas pflanzt, wo noch nicht dort ist. Also dann natürlich nicht Fichten, aber das ist dann vielleicht eine Weisstanne oder eine Föhre oder auch eine Douglasie.
Der Kuro Förster hat sehr eindrücklich erzählt, dass, ich glaube, es sind Weisstannen, die sehr schlecht reagieren auf Wildverbiss. Mhm. Die sterben mehr oder weniger, die arrangieren sich nicht mit dem Biss.
Genau.
Und andere können das besser. Und das heisst, sie probieren relativ aufwendig im Moment, weil sie auch sehen, dass Weisstannen eigentlich sonst ein toller Baum wären, die zu erhalten und zu schützen. Und manchmal mit sehr komplizierten und also finanziell auch aufwendigen Verfahren, so wie eine technische Hilfe, aber für eine einheimische Pflanze, oder, wo man weiss, dass die gut funktioniert.
Ja, genau.
Und Douglasia wäre jetzt ein vergleichbarer Baum, der von einem anders kommt und der ab da auch funktioniert.
Also Sie sagen vergleichbar bezüglich Trockenheitstoleranz und Sturmfestigkeit und so ist er nicht vergleichbar, sondern noch wesentlich besser. Und auch bezüglich Holzwert sogar. Also es ist, auf eine Art ist es schon ein bisschen ein Wunderbaum von der Forstwirtschaft, könnte man sagen. Aber auch auf eine Art auch von der Anpassung an Klimawandel. Jetzt geht es dann halt einfach darum, ich habe ja vorhin vom Buch einen Mörderkäfer geredet, oder es könnte ja bei der Douglasie so etwas passieren. Also, und das, was wir im Moment sehen, man hat ja stark auf die Fichte gesetzt in der Vergangenheit. Wir haben im Mittelland, glaube ich, immer noch etwa 30% Fichte und von Natur aus hätte man dort vielleicht 1% oder so. Und das ist eine massive Umgestaltung von der Natur und das Schaffen von einem Klumpenrisiko, könnte man sagen. Und wo man über die letzten 200 Jahre praktiziert hat. Also schon seit vielleicht 2 Jahrzehnten eigentlich nicht mehr, aber es ist, man redet da Neudeutsch von einer Legacy, oder? Die ist halt immer noch da. Und solche Situationen möchte man natürlich nicht schaffen. Und das heisst, man würde so eine gebietsfremde Art einfach beimischen. Wir haben sowieso Mischungen. Vielleicht hat sie dann mal schweizweit 5% oder 10% und viel weiter würde ich dann aber auch nicht gehen. Oder? Also im Moment haben wir, glaube ich, etwa 0,7 oder sogar noch ein wenig. Also wir sind dort noch ziemlich weit entfernt davon.
Haben denn die Wälder jetzt im Mittelland, haben die völlig andere Probleme als, sagen wir, Schutzwälder? Also was ich mir jetzt vorstellen kann, ist, sie sind wie, die sind eh schon vielfältiger, oder?
Die sind viel vielfältiger, ja.
Die haben natürlich auch eine Mischung unter Umständen, sogar noch einzelne Nadelbäume drin und so weiter. Haben die auch Probleme? Also im Unterland wird es vielleicht nicht ganz so trocken, aber sicher gleich heiß, oder? In gewissen Regionen vielleicht sogar sehr heiß, wenn es Hitzeinseln sind.
Es wird aber auch sehr trocken. Also wenn Sie schauen, wie die Niederschläge verteilt sind in der Schweiz, dann ja schon in der Region Basel, glaube so um die 800 mm oder so. Natürlich das Zentralwallis, das ist dann noch trockener, dort ist man dann immer bei 600 mm auf dem Talboden oder sogar noch ein bisschen drunter. Aber das sind eigentlich alles Extremwerte, oder? Im Mittelwald ist es sonst etwa 1000 mm. Man ist dort eben schon im Bereich, wo das relativ viel ausmacht. Aber es kann also schon auch im Mittelland sehr trocken werden. Also man hat zum Teil die Verbissprobleme, von denen ich geredet habe, die hat man auch im Mittelland. Man hat natürlich im Mittelland dort dann auch ein bisschen die Schwierigkeit, dass die Jagd überhaupt in einer urbanen Bevölkerung nicht gut ankommt. Aber man hat im Mittelland generell viel weniger Probleme, weil einfach schon viel mehr Baumarten rum sind. Also es könnte viel mehr Baumarten da wachsen. Und man hat auch weniger Probleme, dass man wegen dem Verbiss auch etwas tun kann. Und zwar mit Schutzmassnahmen. Das hängt damit zusammen, dass es einfach viel billiger ist, da unten im Mittelland zu machen, Hag zu bauen zum Beispiel, oder eine Pflanze einzeln zu schützen vor einem Verbiss. Das kostet ein paar Franken pro Pflanze oder so etwas. Und wenn Sie in die Berge gehen, dann ist das schnell 10-mal so teuer und so, weil erstens haben sie den Hirsch, also dort reden sie mit einer Tierart, die einfach von einer Tierart, die höher kann gumpen. das ist das Problem. Und zweitens müssen die Schutzbauten gegen den Verbiss, die müssen massiver sein wegen dem Schnee. Sie reden dann von Werken, wo der Laufmeter von einem Hag irgendwie 100 Franken oder sogar noch ein bisschen mehr kostet. Ja, also dann sind sie sofort in einem Bereich, wo Pflanzen eigentlich selber, die ist gar nicht, die kosten gar nichts mehr und ins Pflanzen, sondern es geht um den Zaun und den Unterhalt von dem Zaun. Das ist einfach nicht flächig zu realisieren, oder? Wenn man das flächig machen würde, würde man erstens den Lebensraum vom Wild extrem einschränken. Das möchte man ja eigentlich auch nicht. Die Tiere haben ja ihre Berechtigung und sind auch Bereicherung für die Natur und haben auch ihre Funktion. Oder? Man kann es einfach nicht zahlen.
man kann sagen, die Dilemmata in den Bergen oben sind höher als hier unten im Tal. Was ich mir jetzt gerade noch überlegt habe, ist, ich habe das Gefühl, im Unterland gibt es vielleicht noch mehr Privatbesitzer als in den Bergen. Mhm. Weil die Berge, wie gesagt, haben auch andere Formen gehabt, man kann sagen, mit den Allmend umzugehen.
Ja, genau, ja.
Jetzt hier unten, kann ich mir dann vorstellen, ist dann die Frage dann irgendwann einmal da, kriegt man, ich glaube, es sind doch fast 30% vom Schweizerwald ist ein Privatbesitz und das ist sehr, das weiß ich jetzt auch, sehr heterogen, oder, der Besitz. Das sind nicht ganz grosse Besitzer, sondern sehr oft sehr parzellierte auch Einheiten vom Wald, weil sie vererbt worden sind und so weiter. Wie gut geht denn das zum Beispiel, wenn man jetzt merken würde, man muss eine ganz bestimmte Massnahme umsetzen, um die Biodiversität und Klimatauglichkeit von der Wälder im Mittelland zu erhalten. Wie gut ist das umsetzbar, wenn man so einen bunt gescheckten Haufen von Privatbesitzern hat?
Es ist viel schwieriger umsetzbar, weil sie müssen ja die irgendwie ja sozusagen auf eine Linie und auf einen Informationsstand bringen. Es gibt Versuche, um sie sozusagen dazu zu bewegen, sich zusammenzuschliessen und ihre Wälder gemeinsam zu bewirtschaften. Aber da muss jeder Einzelne natürlich Ja sagen dazu. Man kann niemanden dazu zwingen, dass er seinen Wald irgendwie bewirtschaftet. Das ist vielleicht auch gut so. Also das schafft auch eine Diversität. Man macht sicher nicht überall den gleichen Fehler. Aber man sieht natürlich, dass alle öffentliche Interessen am Wald, also Biodiversität, das könnten auch mal besondere Forschungsanlagen sein oder so, wo man irgendeinen Einfluss muss tolerieren oder Ja dazu sagen zu etwas Neuem, dass das häufig in den Wäldern öffentlichen Besitz realisiert wird. Dort haben sie natürlich häufig auch einfach einen Waldprofi, der sozusagen für die Bewirtschaftung zuständig ist. Im Privatwald haben sie ja so etwas zwischen seltenen Waldprofis, aber vielfach sind es absolute Laien und das geht ja so weit, dass sie zum Teil nicht einmal wissen, dass sie Wald besitzen. Das heisst, ja, die zu beraten und so, das ist extrem aufwendig. Aber ich schaue es jetzt eigentlich auch nicht als Riesenproblem an. Also die entsprechenden Kantone, das ist dann auch noch regional sehr stark verteilt, die da einen hohen Privatwaldanteil haben, die müssen halt einfach mit diesen Voraussetzungen umgehen. Und es geht ja nicht darum, dass man im Wald auf jedem Quadratmeter sozusagen das nach heutiger Lehrrichtige macht. Das weiss ja nicht einmal, es weiss ja sogar niemand, wenn man ganz ehrlich ist, sondern es geht darum, dass man dort, wo wirklich wichtige öffentliche Interessen tangiert sind, dass man dort kann handeln. Also ein Beispiel ist die Borkenkäferbekämpfung. Man kann Borkenkäfer bekämpfen, indem man einfach befallene Bäume wegnimmt und sozusagen die Befallsverbreitung bremst mindestens oder vielleicht sogar kann so stoppen. Und dort muss man natürlich dafür schauen, dass die Leute, die nachher befallene Bäume in ihrem Wald haben, dass die auch handeln. Oder? Und das nicht einfach sagt, ja gut, mir ist das gleich, wenn da ein paar dürre Bäume im Wald stehen. Und das wäre ja auch okay. Aber es stehen dann eben auch beim Nachbarn schnell dürre Wald. Das ist jetzt nicht aus einfach ein wichtiges öffentliches Interesse, aber das geht ja mehr ein bisschen auf so ein ja, das ist vielleicht letztlich ein rechtliches Prinzip, oder? Dass man nicht dem Nachbarn sein Eigentum schädigen darf.
Man muss ja nicht etwas irgendwie überregulieren wollen, nein, oder? Vor allem, wenn wir eigentlich wissen, je diverser, desto besser. Und wenn man es in Ruhe lässt, sagt man, es ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass es divers bleibt, zumindest. Genau, ja. Aber es gibt meiner Meinung nach zwei Bereiche, wo eine gute Information von den Waldbesitzer könnte sinnvoll sein. Das ist einerseits, wenn es darum ging, vielleicht einmal auch Innovationen auszuprobieren, von der Waldbewirtschaftung zum Beispiel. Eine starke Parzellierung führt dazu, dass die Wälder nicht richtig gut genutzt werden. Und ich habe jetzt von jemandem gehört, dass man viel Holz aus dem Ausland importiert.
Das ist so, ja. Und sogar auch noch viel exportiert. Also wir sind ganz speziell dort durch. Also wir haben ja nicht einmal die Verarbeitungskapazität. Ja. Also wir verhalten uns wie, früher hat man gesagt, ein Entwicklungsland, oder, wo die Ressourcen zum Teil ins Ausland geht und nachher wieder importiert.
Und in ein reiches Land, wo wie ganz viele Lieferketten oder sagen wir mal gewisse Innovationssysteme, die irgendwie noch nicht funktionieren in der Schweiz, oder? Oder nicht mehr, oder? Weil sie aus irgendeinem Grund jetzt auseinandergefallen sind. Also auf der Ebene Innovation fehlt es eigentlich etwas, ein Instrumentarium, und auf der anderen Seite auf der Ebene von Risiken, wie Sie gesagt haben vorher, es kommt entweder der Buchenkäfer oder sonst etwas, und man muss eigentlich etwas machen, auch die Neophyten, damit man nicht bald die Diversität zum Beispiel verlieren, oder? Und ich weiß nicht, wie gefördert man sind, überwuchert zu werden vom Sommerfleder, aber da ist zumindest sicher überall.
Bezüglich Neophyten hätte ich eine langfristig integrierende Haltung. Ich glaube, alles andere ist nicht zu schaffen. Wenn Sie jetzt gerade den Sommerflieder ansprechen, der ist so weit verbreitet, den bringen Sie nicht mehr weg. Natürlich kann man in dieser Gemeinde dort, kann man sozusagen eine saubere Wirtschaft herbringen, aber es gibt einfach genug andere Orte, wo das nicht möglich ist. Und dort kommt wieder die Frage von der Verhältnismäßigkeit. Was passiert wirklich, wenn er da ist? Und das ist bei vielen Neophyten so. Wenn man anschaut, wie sich die Welt, die Waldvegetation über die Jahrtausende verändert hat, dann sieht man, dass so Begriffe wie einheimisch und so, dass die ja ein bisschen kurz gedacht sind. Sagen wir es mal so. Also ich zeige immer an Vorträgen auch ein Pollenprofil aus dem Tessin, wo man sieht, der Wald, der ist mehrmals umkrempelt worden, nicht nur was die Baumschicht betrifft, sondern auch noch gewisse andere Kräuter und so. Und meine Schlussfolgerung ist immer daraus ein bisschen provokant, die Bäume sind Migranten und wenn sie das nicht wären, wären sie schon lange ausgestorben. Also ich glaube, so eine Sicht, dass man könnte die Vegetation konservieren in einem bestimmten Zustand, wenn sich die Umweltbedingungen massiv verändern, das ist ein Kampf gegen Windmühlen. Wir brauchen dort ein Konzept, wie wir sozusagen die Dynamik vielleicht ein bisschen steuern. Und das denke ich jetzt auch wirklich im Naturschutz, oder? Man kann das nicht aufhalten. Also ich würde das schon anders beurteilen für Arten, wo wirklich dann vor allem auch die menschliche Gesundheit gefährdet. Also wie sieht es dann anders aus, oder? Also wenn das Massnahmen gibt, um sie zu kontrollieren, dann sollen wir die natürlich treffen.
Von jeder Episode danke ich im Allgemeinen meinen Gesprächspartnern herzlich für ihre Zeit. Das kann ich jetzt leider nicht machen. Darum würde ich allen einfach empfehlen, zu lesen, was der Peter Brang geschrieben hat. Ich notiere in meinen Shownotes den Namen vom Kapitel und dem Buch, das ich vorher erwähnt habe. Ich werde auch in Zukunft ab und zu über Wald und Holz, über Land und Landwirtschaft reden. Denn das alles um die Stadt herum ist enorm wichtig für die Städte. Und natürlich gibt es auch immer wieder eine Episode, die von der Stadtnatur handelt. Zum Schluss einfach noch das. Man kann mir auf Social Media folgen oder meine Newsletter abonnieren. Dann weiss man immer schon ein bisschen früher, was in der nächsten Episode das Thema ist. Alle Informationen dazu findet man auf meiner Webseite natureandthecity.ch. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder zuhören.